Oder wir nennen es auch wirklich einfach die 222-Regel.
Ich liebe Modelle und Regeln.
Genau, das habe ich mir gedacht. Ich kenne dich doch. Du musst nicht ständig mit dieser Strategie Kurse vergleichen. Du musst nicht permanent schauen, wie steht der Kurs jetzt. Du musst keine Entscheidung treffen.
Ich habe ein weißes Kleid getragen. Ich bin nicht als Jungfrau in die Ehe gegangen. Absolutely not. So. Okay, let's face it. Einen Ehevertrag zu unterschreiben ist für mich so das ungefähr Romantischste, was man vor der Ehe machen kann. Und alle so, what, why? Das bedeutet, dass du das, was du dort versprichst, ernst meinst.
Schwungmasse, der Finanzheldinnen-Podcast.
Hier teilen wir persönliche Geldmomente, besprechen Alltagsthemen aus finanzieller Perspektive, beantworten Fragen aus der Community und versorgen dich mit neuen Wissensimpulsen und Karrieretipps.
Dieser Podcast wird unterstützt von Comdirect. Hi, ich bin Alicia und begrüße dich zur Folge 362. Dich erwartet im Let's Talk About ein neues Finanzmodell, was dich zu mehr Klarheit, Selbstfürsorge und finanzieller Stärke führt. Im Deep Dive gibt's Part 2 mit Lina Malon. Kim hat mit ihr über die Ehe aus feministischer Perspektive gesprochen, warum der Ehevertrag für Lina unabdingbar war und wie sie bestimmte Rituale einordnet. In der Community Corner geht's um die Frage, ob Buy and Hold eine gute Strategie ist. Ich bin Fan der Folge und hoffe, dass sie dir ebenso gut gefällt. Viel Spaß!
Let's talk about. Liebe Alicia, ich habe mal wieder was Interessantes gelesen. Und zwar gibt es ein Beziehungsmodell, was bei mir sehr resoniert hat. Das ist das 2-2-2-Modell. Ja. Mhm. Und zwar heißt es, alle 2 Wochen habe ich mit meinem Partner mindestens einen gemeinsamen Abend, um Alltag zu entfliehen. Alle 2 Monate habe ich mit meinem Partner mindestens ein gemeinsames Wochenende, vielleicht sogar auch mal mit einer Übernachtung irgendwo. Und gerade eben, wenn Kinder da sind, dass man auch diesen Freiraum hat, man nur wirklich für sich allein zu sein. Und mindestens alle 2 Jahre fährt man gemeinsam in den Urlaub.
Alleine dann auch.
Auch alleine. Heißt ja nicht gleich 3, 4, 5 Wochen, können ja manchmal auch 3, 4 Tage sein. Und bei mir selbst, für mich hat das beziehungstechnisch sehr resoniert, wo ich dachte, ja, finde ich schön, so dass wirklich immer auch Raum bleibt für einen als, ne, für als Paar. Und im nächsten Atemzug dachte ich, das ist doch auch prädestiniert für das Thema Finanzen, auch da eine richtig schöne, so ein schönes Modell, eine schöne Regel draus zu machen.
Ich liebe Modelle und Regeln.
Genau, das habe ich mir gedacht. Ich kenne dich doch. Da dachte ich, das wird doch Spaß machen, dir das mal vorzustellen und mal zu überlegen, ob es da nicht auch etwas gibt, dass wir das auch für den Bereich Finanzen wirklich schön so handfest und einfach umsetzbar für uns, ne, oder für uns alle irgendwie so mal konzipieren können.
Okay, also 3x2. Alle 2 Wochen, alle 2 Monate und alle 2 Jahre.
Richtig.
Also was man am regelmäßigsten jetzt bei den Finanzen machen muss, ist, würde ich mal sagen, der Kontocheck. Alle 2 Wochen gucken, wo stehe ich, passt hier alles, sind meine Budgets im Rahmen und ja, was geht ein und aus, oder?
Ja, und sind auch die Abbuchungen korrekt, ne? Vielleicht muss ich ja auch mal was zurückgeben, da habe ich ja auch nicht elendig lange Zeit. Ja, mindestens alle 2 Wochen, ja, kenne ich mit Leben, Kontocheck.
Okay. Alle 2 Monate, eigentlich ähnlich, wie du gesagt hast, dass man so ein bisschen ausführlicheres Date macht als jetzt so ein Kontocheck, also ein richtiges Money-Date mit sich selbst, mit seinem Partner oder Partnerin, mit einer Freundin. Also vielleicht kann man das so ein bisschen unter, ja, auch Geldgespräch führen, halten, ja,
okay,
oder?
Okay, man sagt, alle 2 Monate über ein finanzielles Thema sprechen. Und da ist es offen, das muss nicht wie bei diesem Beziehungsmodell nicht zwingend der Partner oder die Partnerin sein, ne? Das können auch Kinder,
ja, jetzt genau,
Tante, wir beide,
ja,
so.
Ja. Ja. Ja, wir machen das ja ganz regelmäßig.
Wir machen das ja ganz regelmäßig. Das stimmt. Bloß, ja, finde ich auch. Mindestens alle 2 Wochen, das finde ich schön. Ja. So, das ist so ein.
Nee, alle 2 Monate waren es ja jetzt. Die 2 Wochen war ja Kontocheck.
Ach so, ja, ich will mal zu viel, ne? Manchmal, ja. Obwohl alle 2 Monate, dann würde ich es, glaube ich, schon auf den Partner beziehen, oder? Dass man wenigstens alle 2 Monate sich, wenn ich alleine bin, mache ich nochmal so ein Check-in bei mir selbst, mache ich so ein Finanzdate und bin dann wirklich 6-mal im Jahr ganz, ne, mit 6-mal im Jahr gut aufgestellt. Und in der Partnerschaft macht man zu zweit. Weil ja, okay, dann dürften eigentlich keine großen Hürden auf einen irgendwie zukommen, weil man eigentlich alles, also rückblickend gut sich anschauen kann und vielleicht auch für die nächsten 2 Monate im Vorwege planen kann. Das ist ja ein wirklich schöner, kurzfristiger Zeitraum.
Ja, wollte ich gerade sagen, dann geht es jetzt nicht nur so um die Alltagsfinanzen und was passiert hier auf dem Konto, sondern auch ein bisschen mehr Haushaltsplanung, aber auch Zielplanung. Wo stehen wir? Was haben wir vor? Müssen wir da irgendwie uns nochmal speziell darauf vorbereiten, was zurücklegen, die Sparquoten erhöhen oder so?
Was liegt auch vielleicht in den nächsten 2 Monaten an? Oder, finde ich auch gut. Oder vielleicht auch mal, eben deswegen meine ich, rückblickend auch nochmal zu sagen, da kann man sich ja dann noch gut dran erinnern, wann das jetzt, manchmal sagt man das doch, boah, es waren jetzt teure Monate.
Ja.
Weil irgendwelche Sachen waren. Und ich finde auch da nochmal einen Blick hinzuwerfen und sich das bewusst zu machen, warum war das so? Na, wie sind wir damit umgegangen? Wie haben wir das gewuppt bekommen? Was hätte uns vielleicht geholfen, um es besser machen zu können? Finde ich auch, sich solche Fragen zu stellen. Ja. Dann, ja, das finde ich schön. Ja. Also sagen wir, alle 2 Monate entweder ein Finanzdate mit sich selbst oder mit der Partner, mit dem Partner oder der Partnerin.
Ja, sehr schön. Und die letzte 2 ist dann auf das Jahr bezogen, ne? Also alle 2 Jahre. Finanziellen Kontext würde ich sagen, dass man sich seine Anlagestrategie anschaut.
Das würde ich auch sagen. Das finde ich, das habe ich auch gleich sofort gedacht, wirklich mal zu schauen, wie ist meine Anlagestrategie, passt hier noch alles, ne? Oder eben auch für sich für das Thema Rebalancing das zu machen, ne? Weil für manche ist auch ein Jahreszeitraum ein bisschen kurz, gerade wenn die Beträge erst wachsen müssen, kommt immer drauf an, über wie viel Vermögen wir da sprechen. Das finde ich auch, dass man da nochmal bei sich eincheckt und sagt, was ist, wie ist man aufgestellt, wie ist so die gehaltliche Entwicklung, ne? Oder das Familieneinkommen. So, was ist bisher gut gelaufen? Ich finde, das ist auch schön, dann vielleicht mal drauf zu gucken und sich so ein bisschen positiv zu bestätigen. Ja, finde ich auch sehr schön.
Schön. Guck mal, haben wir ein neues Modell entwickelt.
Ja, das 3x2, wie nennen wir es denn? Haben wir einen guten Begriff? 3x2.
Finanzmodell ist ein bisschen zu
langweilig. Das ist ein bisschen langweilig. Aber vielleicht hat irgendjemand aus der Community eine Idee. Also wir denken auch noch mal drüber nach. Es kommt euch bestimmt noch mal bei uns. Begegnet euch das bestimmt noch mal.
Ja, und ich glaube, jetzt an der Stelle, gerade weil wir es ja von der Beziehungsebene abgeleitet haben und sowohl der Kontocheck jetzt mit mir selbst, das Money Date, was ich entweder alleine oder mit Partner, Partnerin führe und dann auch so ein bisschen diese Zukunftsbetrachtung, ist alles auch, hat ja am Ende immer mit mir selbst und mit meiner Beziehung zu mir oder eben auch zu den Menschen in meinem Umfeld zu tun und ist dann auch ja ein Akt der Selbstfürsorge irgendwo, dass man so bei sich eincheckt. Also vielleicht ist es das 3x2 Self-Care-Modell.
Ja, oder wir nennen es auch wirklich die 2-2-2-Regel.
Oder so. Dann haben wir gar keinen Geldbezug und jeder kann für sich dann auch noch mal ein bisschen experimentieren, wie man es vielleicht noch abwandeln könnte.
Genau. Aber ja, Self-Care-Modell finde ich auch schön. Ja, auf jeden Fall hat das ganz viel mit der Entwicklung von finanzieller Stärke zu tun, wenn man sich solche Routinen schafft. Ja, das finde ich, ist mit einer der wichtigsten Punkte, die oft unterschätzt werden. Man braucht da manchmal gar nicht so viel Geld, aber es ist schön, wenn man seinem Geld beim Wachsen zusehen kann, weil einen das so bestätigt und dafür nehmen wir uns oft nicht genug Zeit, da mal hinzugucken und sind da einfach auch so extrem streng. Und vielleicht schafft es so ein Modell, da ein bisschen wohlwollender und auch herzlicher zu uns zu sein und auch ein bisschen dankbarer für das, was wir schon geschafft haben. Und die Ziele sind dann so klein, ne? Das finde ich ist auch schön, dass es nicht so große Ziele sind, aber dass man dann mal sehen kann, ach, guck mal, das habe ich in diesen 2 Monaten geschafft. Oder vielleicht auch, guck mal, wenn wir immer so sagen, sich mal irgendwie Verzicht üben oder mal was zu verändern. Auch da kann man rückblicken, sowas kann man gut mal für so eine 2-Monats-Betrachtung machen.
Ja, und wie du sagst, so die kleinen Routinen, wenn die irgendwann zur Normalität werden, dann sind sie gar keine Herausforderung mehr, sondern gehören halt einfach dazu und man kann sich wieder neue Routinen aneignen, die dann auch wieder zum Wachstum beitragen. Ist ja im Prinzip wie beim Sport auch. Am Anfang die ersten 5 Kilometer, wenn man die das erste Mal läuft, sind sie wahrscheinlich todesanstrengend und irgendwann trainiert man auf einen Halbmarathon hin und wenn man den geschafft hat, ist das nächste Ziel der ganze Marathon und dann muss man sich auch mal wieder zurückerinnern, wie die ersten 5 Kilometer mal waren. Also ja, ich glaube, das auf finanzieller Ebene und mit dem Erfolgstracking und was man dann schon alles geschafft hat oder für sich einfach auch als Routine etabliert hat, auch schön. Ja,
finde ich auch. Du weißt ja, ich liebe Routinen. Sie erleichtern uns das Leben und sie bringen uns so weit nach vorne, gerade beim Thema Finanzen. Weil irgendwann sind wir da, glaube ich, dann haben wir unsere Finanzen sehr ans Herz geschlossen, weil wir sie dann mögen.
Deep Dive. Ich bin Kim und im heutigen Finanzheldinnen-Deep Dive darf ich Lina Malor ein zweites Mal im Podcast begrüßen. Lina ist Bestseller-Autorin, Kolumnistin und Fotografin. Sie lebt mit ihrem Mann in Südafrika und hat zuletzt das Buch »Wie wir lieben, wenn wir uns trauen« veröffentlicht. Darin geht es um den Mut, Beziehungen neu zu denken und den eigenen Weg zwischen Liebe, Freiheit und Verbindlichkeit zu finden. Lina, schön, dass du nochmal da bist. Heute schauen wir nochmal auf ein anderes Thema und zwar auf eins, das für viele Feministinnen richtig schwierig ist, und zwar die Ehe. Und um zu verstehen, warum das eigentlich so ist, machen wir einen kurzen Zeitsprung in die Bundesrepublik vor 1977. Halte ich fest, damals stand nämlich im bürgerlichen Gesetzbuch noch wortwörtlich, die Frau führt den Haushalt in eigener Verantwortung. Sie ist berechtigt, erwerbstätig zu sein, soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist.
Wild.
Yeah. Also zwischen uns und diesem damaligen Selbstverständnis liegen jetzt mittlerweile so knapp 50 Jahre, also noch gar nicht mal so viel Zeit. Es wurden deswegen auch und werden ja auch immer noch Leute so wirklich mit diesem Selbstverständnis sozialisiert, während andere natürlich auch schon von einer Gleichberechtigung in der Partnerschaft sprechen. Wenn wir jetzt zum Beispiel an eine Heirat denken und auch an eine Hochzeitsfeier, dann müssen wir uns aber ja vorstellen, dass in so einem Raum von Gästen Leute sitzen, die genau so sozialisiert wurden, die noch so dieses Gesetz kennen und andere, für die das total fern ist. Es ist also wirklich gar nicht so verwunderlich, warum viele Frauen heiraten immer noch als ja sehr patriarchales Ritual betrachten, weil damals mit der Heirat ja so dieser, ja, die Frau als Besitz vom Vater auf den neuen Ehemann irgendwie geregelt wurde. Was würdest du denn modernen Frauen antworten? Wie kann Ehe moderner und feministischer betrachtet werden?
Ich glaube, ich würde damit anfangen, dass ich zustimme und sage, wir bestreiten nicht, dass Ehe, wenn man die Institution Ehe anschaut, niemals zu 100% feministisch sein kann. Punkt. Es ist einfach so, let's just be so for real. Alles, was hinter der Ehe steckt, ist eben, und auch heutzutage noch, ne, wie das Gesetz Ehe regelt, auch wie Scheidungen geregelt werden, was da auch gerade draußen so an Podcasts existiert, Männer, die davor gewarnt werden zu heiraten, weil sie eventuell in der Scheidung Geld abgeben müssen, so, ja, heirate lieber nicht. Oh mein Gott, ja. Ohne dazu jetzt zu tief reinzugehen, würde ich einfach sagen, Ehe ist weiterhin, wenn man es institutionell sieht, nicht feministisch aufgestellt. Es gibt immer noch viel zu viele gesetzliche, aber auch gesellschaftliche Rechte und Pflichten, die Frauen einfach aktiv benachteiligen. Als ich quasi diesen Moment hatte, in dem mich mein damaliger Freund gefragt hat, ob ich ihn heiraten möchte, war das für mich dementsprechend eine zutiefst emotionale Entscheidung, die ich überhaupt nicht so sehr als Systementscheidung gesehen habe. Und dann, nachdem wir uns verlobt haben, gingen bei uns in der Beziehung tatsächlich die Gespräche los. Und ich bin bis heute auch fast ein bisschen stolz darauf zu sagen, die Streits. Weil ich das unheimlich wichtig fand, ihm auch nochmal, wir waren zu dem Zeitpunkt 2 Jahre zusammen, natürlich kennt man sich auch schon und wir haben, ich meine, das kommt bei mir, glaube ich, permanent beim Essen, bei einem Glas of Wine, bei einem Urlaub zusammen, ich komme immer wieder in den Deep Talk, das ist einfach meine Persönlichkeit. Das heißt, wir kannten uns schon sehr, sehr tief und sehr gut und trotzdem war es mir dann wichtig, so Fragen zu beantworten, wo stehst du eigentlich, wo stehst du beim Thema Feminismus, wo stehst du beim Thema Ehe? Und man sagt ja auch immer so, gerade das erste Ehejahr, für mich aber auch ganz klar, so bei uns waren das 1,5 Verlobungsjahre, sind so der Krieg der Kindheiten. Und das spielt wirklich rein in das, was du gerade gesagt hast, ne? Wer wurde von wem eigentlich erzogen? Und wie hat dieser Mensch oder wie haben diese Elternteile Ehe verstanden? Und was haben sie ihren Kindern eigentlich mitgegeben? Und ich hatte eben, da haben wir in der Folge davor schon drüber gesprochen, diese sehr am Ende eigentlich feministische Oma, obwohl ich glaube, meine Oma hat sich nie als Feministin gesehen. Für die war das so vollkommen normal. Das war einfach so ihr Alltag, den sie gelebt hat. Aber ich komme eben sehr stark geprägt von den Einstellungen und den Lebensweisheiten meiner Oma. Mein Mann kommt wiederum aus Südafrika und ist hier ganz anders geprägt aufgewachsen. Und diese zwei Kindheiten standen im krassen Streit oftmals miteinander. Ich muss dazu sagen, Disclaimer, der Grund, warum ich meinen Mann am Ende geheiratet habe, ist der, dass er sicherlich seine roten Flaggen hat und ich habe meine roten Flaggen. Aber die eine rote Flagge, die ich bei ihm niemals gefunden habe, war, dass er dem Feminismus gegenüber kritisch stehen würde. Oder dass er generell nicht an Gleichberechtigung der Geschlechter glaubt. Das war nie ein Thema bei uns. Und dennoch hatten wir eben Streitigkeiten, was Ehe für ihn bedeutet, was es für mich bedeutet. Funny enough hatten wir nie Streit bei Finanzen. Und mir wird immer wieder gesagt, wie krass das ist, dass wir darüber nie gestritten haben, wer wie gestellt sein sollte, wie unser Ehevertrag auszusehen hat, dass es einen Ehevertrag gibt. Darüber haben wir nie gesprochen, aber so dieses, wer macht jetzt eigentlich die Regeln? Gar nicht mal so sehr zwischen uns, sondern für ihn war das so klar, dass ich in seine Familie aufgenommen werde, in dem Moment, in dem wir heiraten. Für mich war das klar, dass wir eine Familie gründen und seine Familie jetzt Gast in unserer Familie ist. Und all das gehört ja schon in die Frage, was ist eigentlich Ehe? Ja. Und ne, so dieses, die Frau wird aufgenommen. Also ich war dann irgendwie so, wie bin ich jetzt Property, die annektiert wird? Geht's noch? Also wir haben wirklich viel, viel gestritten und viel gesprochen, bevor wir dann wirklich geheiratet haben. Und jeder, der gerade, darüber spreche ich auch in meinem Buch ganz oft, jeder, der sich gerade verlobt hat oder vielleicht bald verloben möchte oder vielleicht bald heiratet, im ersten Ehejahr steckt, wird es nachfühlen können, wie wichtig das eigentlich ist, sich damit, bevor man Ja sagt, auseinanderzusetzen und nicht danach. Danach aber immer noch, weil es gibt einfach so Themen, die kommen wieder auf. Aber ich habe immer zu Chris gesagt, ich will wissen, so gut es geht, denn du wirst es nie ganz wissen. Das ist eine bittere Pille, die ich auch immer noch schlucken lernen muss. Ich will wissen, wen ich da heirate. Ja. Und ich will wissen, dass wir zusammen diese Überzeugung haben, dass wir unsere eigenen Regeln in einer modernen Ehe machen können. Denn ich glaube, das ist für mich der Ansatz, als Feministin in einer modernen Ehe glücklich sein zu können. Das war für mich immer so dieses, wir müssen nicht alles ablehnen, wenn wir die Möglichkeit haben, selbst daraus etwas, also zum Beispiel, ich habe ein weißes Kleid getragen. Ich bin nicht als Jungfrau in die Ehe gegangen. Absolutely not. So, okay, let's face it. Aber ich fand es schön, ein weißes Kleid zu tragen. Da könnte man jetzt natürlich super kritisieren, aber was fandest du daran schön? Die Ästhetik. I'm just gonna be honest.
Wie hast du denn früher genau über Ehe gedacht, bevor du deinen jetzigen Mann kennengelernt hast?
Ich glaube, also für mich war das Goal immer, mich zu verlieben und geliebt zu werden und Liebe zu finden im Leben, auf so viele verschiedene Arten. Ich bin Einzelkind, dementsprechend Freundschaften wurden als Familie annektiert. Ich bin sehr gern sehr nah und sehr eng mit Menschen verbunden. Und genau das Gleiche habe ich mir auch für meine Partnerschaft gewünscht. Und ich wollte immer eine Partnerschaft. Aber, und das war immer, das stand immer darüber, nicht um jeden Preis. Nicht um den Preis, mich selbst aufzugeben, nicht um den Preis, so viel von mir zurückzulassen, dass ich geliebt werde, aber gar nicht mehr weiß, wer da eigentlich geliebt wird. Weil ich gar nicht mehr weiß, wer ich eigentlich bin. Und das steht weiterhin ganz, ganz weit oben bei mir, auch jetzt in der Ehe. Und ich habe halt immer gesagt, wenn ich irgendwann mal heirate, schön, aber irgendwann so ab 28, als so diese 30 kam, habe ich eher richtig abgelehnt, weil ich das Gefühl hatte, oh mein Gott, so viele Freundinnen und so viele Bekannte, andere Frauen dort draußen im Internet, Menschen, denen man zuschaut, die pausieren irgendwie alles das, was sie sind, weil das Wichtigste ist jetzt gerade die Partnerwahl, weil das ist jetzt quasi so, das ist das drückende Thema für die nächsten 2 Jahre. Und ich habe, und das kann ich wirklich brutal ehrlich sagen, mehr als 2, 3, 4 Freundinnen an dieses Gefühl verloren, dass es nicht darum ging, den richtigen Partner zu finden, sondern einfach irgendjemanden zu finden, weil der nächste Step ist, ja, Kinder zu bekommen. Also ich würde wirklich behaupten, dass ich mehr als den Einzelfall im Freundeskreis hatte von Frauen, die dann innerhalb, gerade als die 30 dann angeklopft hat, die dann innerhalb von 6 Monaten einen Partner hatten, schwanger geworden sind und dann wurde in den Speckgürtel von Hamburg gezogen. keinen von denen habe ich mehr Kontakt. Von daher, I don't know. Are you guys happy? I hope so. Also ich hoffe sehr, dass euch eure Wahl glücklich gemacht hat. Aber mich hat es erschrocken. Und mich hat es abgeschreckt. Also wenn das das Ziel ist, das kann nicht das Ziel meines Lebens sein. Und gleichzeitig...
Und dann kam Chris.
Genau, als Chris mich dann gefragt hat, war es aber auch ein total einfaches Ja. Und dann kam aber das Thema, dass er gesagt hat, Ehe bedeutet für ihn, dass er zu mir gehört und ich zu ihm gehöre. Und ich habe dann direkt gesagt, also ich gehöre schon mal niemandem außer mir selbst. Weil für mich war es so ein einfaches Ja, weil Ehe für mich bedeutet, dass ich ihm verspreche, und dass ich ihm das auch vor unseren Freunden und uns vor unserer Familie quasi öffentlich verspreche, dass wir Zeugen haben, während ich ihm verspreche, dass ich ihn auf diese wilde Reise, die wir Leben nennen, mitnehme. Dass auch wenn ich nicht weiß, was als nächstes kommt, ich weiß, dass wir das zusammen machen. Und wenn man sich das verspricht, dann fühlt sich das Eheversprechen für mich selbstbestimmt an.
Ja.
Und darum fiel es mir leicht.
Ja, okay. Das heißt, dir war einfach so diese Freiheit, ganz wichtig, Freiheit und Selbstbestimmung, die man sich auch in der Ehe natürlich bewahrt. Jetzt hast du es schon mal angesprochen, ihr habt einen Ehevertrag geschlossen.
Ja.
Und ich glaube, es ist auch schon klar, warum das für dich dann so wichtig war, diesen Ehevertrag zu haben, weil du eben so diese Selbstbestimmung beibehalten wolltest und so auch diese finanzielle Selbstbestimmung und Unabhängigkeit. Wenn du dazu noch was hinzuzufügen hast, kannst du das natürlich gerne machen. Ansonsten würde mich total interessieren, wie ihr auf dieses Gespräch Ehevertrag gekommen seid. Wer hat es angesprochen? Wie habt ihr euch darüber informiert? Habt ihr euch beraten lassen?
Mir hat tatsächlich, also beziehungsweise im Ehevertrag ist in Südafrika so, dass er gemacht werden muss. Aber es gibt natürlich auch, wie in vielen anderen Ländern, einen Vordruck. Also man könnte jetzt auch einfach so einen sehr, sehr vereinfachten Ehevertrag unterschreiben. Man muss sich quasi einmal entscheiden, trennt man seine Güter? Wer bringt welche Anlagevermögen mit in die Ehe? Werden die mitgezählt? Gibt es eine Zugewinngemeinschaft? Und so weiter und so fort. Also man muss es aber einmal deklarieren und unterscheiden, weil das Gesetz quasi Optionen offen lässt. Ja, und dementsprechend haben wir von Anfang an schon das Thema gehabt, oh Mensch, wir müssen uns um unseren Ehevertrag kümmern. Und dann haben wir aber beide, beziehungsweise Chris war wirklich derjenige, der, was wahrscheinlich sehr, sehr anders ist als das, was man gerade so von Männern, die Podcast-Mikros haben, hört. Chris hat von Anfang an gesagt, egal was passiert, ich will, dass es dir gut geht. Und dementsprechend hatte ich eine sehr einfache quasi Verhandlung, aber eigentlich eher schwierig, weil es mir leichter gefallen wäre, das zu verhandeln mit ihm, wenn er auch gesagt hätte, das und das und das ist mir wichtig. Und dann sage ich, was mir wichtig ist, und wir gucken, beißt sich das irgendwie. Aber dementsprechend hat er so ein bisschen von mir verlangt zu sagen, was brauchst du denn? Und das fand ich war eine komische Verhandlungsposition. Wir haben dann aber verhandelt, und zwar auch mit zwei. Jeder hatte seinen eigenen Anwalt. Das ist einfach wichtig. Du hast sonst einen Interessenkonflikt. Der Anwalt kann nur eine Seite vertreten und nicht beide. Übrigens, Guys, das ist ein sehr, sehr cooles Geschenk für einen, in Deutschland sagt man ja JGA, schenkt einen Termin bei einem richtig guten Anwalt für einen Ehevertrag. Jetzt sind alle so wie, oh mein Gott, das heißt, man soll was zur Scheidung schenken, bevor die Leute überhaupt verheiratet sind. Das kann man doch niemandem schenken. Doch, auf jeden Fall. Weil das ist so ein wichtiges Geschenk. Ja. Und für mich ist der Ehevertrag an sich auch so das Thema. Vielleicht ist für viele Frauen das Thema Ehevertrag deswegen so ein rotes Tuch oder auch was, wovor sie Angst haben, weil sie wissen, wenn ich das Thema mit meinem Partner angehe, wird's ungemütlich. Und das ist die rote Flagge. Ich würde niemanden heiraten, mit dem ich im Ehevertrag nicht auf einen grünen Nenner komme. Weil der Ehevertrag ist für mich, und Hot Take, einen Ehevertrag zu unterschreiben, ist für mich so das ungefähr Romantischste, was man vor der Ehe machen kann. Und alle so, what, why? Das bedeutet, dass du das, was du dort versprichst, ernst meinst. Also, what do you mean? Wir stellen uns da jetzt hin und dann sagen wir in guten wie in schlechten Zeiten, ja und Amen, und stecken uns diese Ringe an. Und wenn es dann dazu kommt, in diesem Moment, in dem wir uns ja lieben, in dem wir uns ja nicht streiten, in dem wir uns versprechen, füreinander da zu sein, 15 Minuten später sagst du, ich unterschreibe aber nicht, dass du hier von mir was kriegst, wenn es schlecht läuft. What? Also für mich war das so dieses, wenn du diesen Ehevertrag, der mich und dich gleichstellt und der uns beide schützt, wenn du das nicht unterschreiben kannst, dann kann ich dich nicht heiraten. Und zum Glück hatte ich diesen Moment nicht. Aber es gab bei mir Freundinnen, die geheiratet haben, die durchaus gestritten haben mit ihren Partnern. Und nicht all diese Streits waren rote Flaggen, so von wegen, sag die Ehe ab, sag die Heirat ab. Viele Streits waren wichtig, um eben once more zu verstehen, wo kommt man her, was ist einem wichtig. nachdem man, und das ist dann nicht immer schön gewesen, aber da musste man durchgehen, ne? Bei uns, ich erzähle das jetzt einfach mal so frei, ging es da auch um Sachen wie, bei Chris in der Familie gibt es einen Familientrust, wie werde ich an diesem Familientrust beteiligt, werde ich überhaupt beteiligt, in welchen Fällen, was habe ich damit zu tun? Gleichzeitig aber auch, wer bringt was mit in die Ehe und wer wird dann am Ende wie eigentlich gleichgestellt? Also auch so dieses, ja, wir wollen gleichgestellt werden, ja, wollen wir irgendwie alle, aber wie sieht das denn aus am Ende des Tages, ne? Und es ist auch ganz wichtig an der Stelle für alle Frauen da draußen, die das gerade hören und sich vielleicht im Ausland befinden, macht euch Gedanken beziehungsweise holt euch Informationen, wie das eigentlich in dem Land, in dem ihr gerade lebt, geregelt wird. Weil ganz oft ist das nämlich so ein Thema, ne? Deutschland regelt Sorgfaltspflicht, aber auch Sorgerecht und Verantwortung für Kinder, Aufenthaltsbestimmungsrecht und so weiter. Das wird so und so geregelt. Hier in Südafrika, ich kenne mich damit nicht gut genug aus, um da jetzt Informationen geben zu können, aber ich weiß, es wird anders geregelt. Generell muss die Zustimmung des Mannes hier immer gegeben werden, wenn Kinder bewegt werden. Und ich glaube, in anderen Ländern ist das auch so. Also von daher ist es super wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und nicht davon auszugehen, dass jedes Land genauso entscheidet wie Deutschland. Da gibt es wirklich krasse Unterschiede. Wichtig ist meiner Meinung nach, nicht nur einen Ehevertrag zu haben, in dem man etwas aufgeschrieben hat, sondern auch zu wissen, wer drückt diesen Ehevertrag quasi durch, am Ende des Tages. Das ist nämlich so ein Ding. Man kann sich natürlich jetzt versprechen und sagen, das haben wir auch gemacht. Wir haben gesagt, alle 5 Jahre muss der Ehevertrag erneuert werden. Und das haben wir aber festgehalten im Vertrag. Weil natürlich kann man sich das versprechen. Aber wer ist denn die Person, die das dann jetzt policet in 5 Jahren? Mhm. Ne? Denn ich finde, vieles kann sich verändern. Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass ich gesagt habe, ich möchte nichts mit Familienvermögen zu tun haben, das schon seit Jahrzehnten und Generationen besteht. Ich habe damit nichts zu tun. Gleichzeitig sollten Chris und ich aber dann doch, wir planen es nicht, aber sollten wir doch irgendwann mal Kinder haben, dann muss das geändert werden, dass eben Kinder zum Beispiel Beneficiaries werden. Ja. Ne? Und ja, auch so Dinge wie zum Beispiel, aktuell ist es bei uns so, dass wenn ich jetzt einen großen Verlust machen würde finanziell und dementsprechend Verlust in unsere Ehe reinwirtschafte und im Minus lande und Schulden anhäufe und wir entscheiden lassen würden, dann würde Chris Vermögen mit mir nicht aufgeteilt werden, weil ich quasi Schulden in die Ehe gewirtschaftet habe. Dementsprechend muss man auch immer wieder gucken, wird zum Beispiel dieses Unternehmen von unserer Regelung ausgeklammert, weil man sagt, du hast ja dieses Unternehmen, du hast ja diese Firma und die wirtschaftet ja gerade in unsere Ehe rein. Ich trage aber das alleinige Risiko und wenn damit jetzt was passiert, wenn wir in Schwierigkeiten geraten, was bedeutet das denn dann für mich, wenn wir uns irgendwann mal scheiden lassen? Ne? Das sind einfach Sachen.
Also vor allem auch Appell an alle, die ein eigenes Unternehmen haben und selbstständig sind.
Genau. Fairness, meiner Meinung nach, muss in der Ehe halt auch das höchste Gut sein. Nicht, wer besitzt wen, sondern schaue ich mit Fairness und mit Wohlwollen auf diese Person, mit der ich mein Leben teile.
Und das macht man im besten Falle dann, wenn man sich auch noch wohlgesonnen ist und wenn halt irgendwas vorgefallen ist. Darum geht's ja auch dann im Ehevertrag. Es gibt ja auch richtig witzige Dinge, die man ehevertraglich regeln kann. Also von Sorgerecht für den Hund, was ja auch sinnvoll sein kann, aber auch über so Themen wie Mindestquoten an Date Nights. Es gibt Leute, die sowas geregelt haben, Social Media Regeln, dass man bestimmte Bilder vielleicht nicht posten darf ohne Zustimmung und so weiter. Also man kann wirklich auch kreativ werden im Ehevertrag, aber rechnet nicht damit, dass auch besonders kreative Regelungen gerichtlich durchsetzbar sind. Das nur so als Hint. Aber ja, genau.
Sorgerecht für den Hund finde ich sehr wichtig. Wir haben 2 Hunde. Ja. Und das ist bei uns ist das auch geregelt, wer im Scheidungsfall eigentlich welchen Hund hat.
Ja. Gibt es bei dir ein Ritual, bei dem du so sagtest, nee, das geht für mich gar nicht, weil es ist für mich zu patriarchal?
Mein Papa ist tatsächlich mit mir quasi nach vorne gegangen. Also wir hatten jetzt keinen Altar, wir haben auch nicht religiös geheiratet, sondern wir hatten eine freie Trauung. Und da haben mich viele gefragt, so echt, dein Papa und du, wirklich, willst du das? Und da habe ich gesagt, also für mich ist das gar nicht mal so sehr dieses, ja, mein Vater übergibt mich an einen anderen Mann, so habe ich das überhaupt nicht empfunden. Sondern ich habe das wirklich eher so empfunden wie, ich habe das schon auch für meinen Papa gemacht. Als so ein Gefühl von so einem Kapitel, der sorgt sich immer viel um mich, ne? Und der hat immer, ja, ich glaube, mein Papa sorgt sich mehr über mich, als er das laut sagen könnte und auch jemals in Worte fassen könnte. Und jetzt bin ich auf einem anderen Kontinent und jetzt heirate ich jemanden, dessen Sprache er nicht spricht. Er spricht kein Englisch, Chris spricht sehr wenig Deutsch. Und dann war das für mich so ein symbolisches, so mein Papa, der eben sagt, ich vertraue dir, Chris, der sagt, hey, pass auf. Männer unter sich sind nach dem Motto, ich passe auf sie auf. Und ich dachte so, boah, niemand muss auf mich aufpassen, macht das schon alleine. Aber es ist, Anna, ich habe das halt wirklich als eine emotionale Situation für meinen Papa gemacht. Diese ganzen, es gibt so viele Bräuche für mich, die ich so unfassbar albern und toxisch maskulin finde, die wir nicht gemacht haben. Also so Sachen wie, hier in Südafrika wird der Bräutigam bei seiner Rede mit so Luftschlangenspray besprüht und man gibt ihm so Zahnpasta in den Mund und ach so, weil es ist ja so peinlich, okay, da spricht er über Emotionen. Absolut. Ach, sorry, also wirklich, was ist los mit denen? Oder eben auch so dieses, ich habe zu Chris gesagt, ey, feier dein Bachelor so wild, wie du möchtest, aber wehe dem, du stehst irgendwie verkleidet und lächerlich gemacht an irgendeiner Straßenkreuzung, weil ja, man muss sich ja jetzt zum Deppen machen, weil du heiratest ja oder ne, so dieses, in Deutschland gibt es auch den Brauch, dass man Hosen verbrennt, weil ab jetzt hat die Frau die Hosen an oder diesen zum Glück bin ich nicht mit diesem Brauch aufgewachsen und in Südafrika gibt's den auch nicht, aber sowas wie Braut stehlen, mit einem Kuss freikaufen, niemals gemacht. Oh je. Also auf gar keinen
Fall.
Und
wie stehst du zum Beispiel zum Brautstrauß werfen?
Tatsächlich fand ich das immer cute, bis ich dann wusste, was dahinter steckt.
Also man wirft ja den Brautstrauß an diejenige, die als nächstes dran ist.
Genau. Und dahinter steckt ja eigentlich so dieses, das größte Gut ist es quasi, den zu fangen, um sich als Nächste zu verheiraten. Und ich habe tatsächlich auch, also funny enough, meine beste Freundin hat ihren Brautstrauß geworfen und wir wollten den alle fangen und wir fanden das total süß und am Ende ist der am Kopf ihrer Schwiegermama gelandet. Und ist irgendwie über uns alle hinweggeflogen. Und ich fand es cute, rückblickend betrachtet, gucke ich da auch angestrengt darauf. Ich habe den Brautstrauß nicht geschmissen, ja, weil ich es irgendwie albern fand, weil vor allen Dingen auch die meisten meiner Freunde schon verheiratet sind oder waren, als wir geheiratet haben. Aber ich fand diese Jagd nach dem Strauß und dementsprechend die Jagd nach dem Ring irgendwie albern. Von daher haben wir es nicht gemacht. Eine Sache, die ich auch richtig übel fand, ich war mal auf einer deutschen Hochzeit, wo das Strumpfband versteigert wurde. Und dann quasi so dieser andere Typ, das da so mit den Zähnen von dieser Braut abgepellt hat. Nee, also wirklich. Ein Brauch, den ich sehr, sehr schön fand, den kennen vielleicht viele aus Norddeutschland. Wir haben einen Polterabend gefeiert. Und die Südafrikaner waren komplett überfordert mit der Frage, warum wir jetzt alle Geschirr mitbringen und das eigentlich vor dem Brautpaar zerschmeißen. Und das ist meine Lieblingserinnerung eigentlich an unsere Hochzeit, dieser erste Abend, dieser Polterabend, dieses Zerschmeißen von diesem Geschirr und dieser Krach und dieses, man sagt ja, man soll mit dem Krach die bösen Geister vertreiben und quasi hat dann dementsprechend Geister der Vergangenheit aus der Ehe quasi vertrieben und man schließt am nächsten Tag die Ehe quasi innocent. Nicht innocent im Sinne von sexuell, sondern einfach ohne negative spirits. Das fand ich voll schön. Aber alles andere, auch so diese Fruchtbarkeitsrituale, dieses Wiegenfüße holen in Deutschland. Nee.
Okay, das sagt mir gar nichts. Ich kenne aber das mit den Blumenkindern, dass die ja Blüten verstreuen und das ist quasi das symbolisiert, worum es in der Ehe ja eigentlich geht, nämlich den Nachwuchs der Familie des Mannes zu sichern. Oh, das ist ganz schlimm ausgedrückt, aber das war mir auch nicht bewusst. Ich fand Blumenkinder auch immer total süß und dann habe ich mich mal informiert, warum man das überhaupt macht und da geht es tatsächlich darum, ja. Also da kommt es her. Natürlich kann man das immer alles mit einer neuen Symbolik überschreiben und das ist ja auch das, was wir bei Hochzeiten in der Regel machen. Es heiratet ja, denke ich mal, niemand mehr und engagiert Blumenkinder, um diesen altertümlichen Brauch dann da zu vollziehen. Ja, also falls du, liebe Hörerin, vielleicht auch weitere Ideen hast, wie man ausgedehnte Bräuche und Rituale neu kodieren kann, dann lass es uns gerne in den Kommentaren wissen. Ich fände es richtig spannend, mal zu hören, was andere so gemacht haben. Lina, wenn du nochmal so alles zusammenfasst, also Single-Leben, Finanzen, Ehevertrag, Hochzeitsrituale, Ehe allgemein, hast du so ein ganz wichtiges Learning für Frauen, die sich fragen, ja, kann Ehe für mich denn feministisch sein und darf ich als Feministin überhaupt heiraten?
Ja, ich glaube, gerade das ist ja gelebter moderner Feminismus, dass jede Frau das Recht hat, sich für das zu entscheiden, was sie glücklich macht und ihre eigenen Regeln dafür zu machen. Und ja, man kann dementsprechend sagen, pass auf, ich möchte die Ehe ablehnen. Man kann aber auch sagen, ich möchte heiraten. Man kann aber auch sagen, wir machen zum Beispiel unsere eigene kleine Zeremonie, die vielleicht gar nichts mit irgendwelchen Bräuchen zu tun hat, ne? Wir legen das quasi für uns selbst fest. Genauso wie ich vorhin gesagt habe, ich heirate nicht in eine andere Familie ein, ich gründe eine Familie, wenn ich heirate. Das ist, glaube ich, für mich vielleicht auch so die Antwort auf die Frage, und wie macht man das denn jetzt, wenn man sagt, ich möchte ich bleiben, ich habe feministische Werte, ich lebe selbstbestimmt, ich möchte eine moderne Ehe, so wie funktioniert das? Ja, indem man sich bewusst macht, sich selbst und natürlich auch dem Partner, und im besten Fall ist dem das bewusst, dass an diesem Tag, an dem man, nicht nur an diesem Tag, an dem man heiratet, sondern dass generell eben eine Eheschließung der Start oder ein neues Kapitel in der Geschichte und der eigenen Familie ist. Und ich erinnere mich daran, dass Chris zum Beispiel auch in seinem Ehegelübde gesagt hat, ich verspreche dir jetzt ja nichts, was neu ist. Weil das ist auch immer so ein Ding, so, ne, dass die Ehe quasi dafür steht, dass jetzt was ganz, ganz Neues beginnt und auf einmal macht man sich diese großen Versprechen und er hat ihm gesagt, alles, was ich dir jetzt verspreche, das habe ich dir ja auch schon gezeigt und dementsprechend sind dieses Gelübde und meine Promises, die sind jetzt nicht neu. Und ich glaube, das ist ein schöner Abschlussgedanke, dass die Ehe in Deutschland ja ganz oft auch so verstanden wird, wie man deckelt jetzt was ab. Das hat jetzt schon so lange funktioniert, das hat sich jetzt bewiesen. Da müssen wir jetzt keine Angst mehr haben, dass das scheitert und dann können wir das jetzt auch festmachen. Und ich mag den südafrikanischen Gedanken da tatsächlich gern, dass man eben sagt, das ist so ein Leap of Faith auch irgendwie. Das ist, wir beginnen was miteinander. Und wenn wir das jetzt kombinieren, Chris der Südafrikaner, ich die Deutsche, wenn das so aufeinander trifft, dann ist es dieses, wir machen genau da weiter, wo wir angefangen haben, denn das fühlt sich richtig an und wir versprechen einander, dass wir so weitermachen. Und ich glaube, wenn man einander etwas verspricht und nicht da irgendwie was wiederholt, ne, natürlich muss man am Ende dieses Jahr muss man ja schon wiederholen, damit das Ganze auch rechtlich bindend ist, man muss da was unterschreiben. Aber wenn man eben nicht einfach nur irgendwelche Dinge wiederholt, die die Eltern einem beigebracht haben, die das Gesetz einem vorgibt, die da irgendwie in der Kirche gelehrt oder gepredigt worden sind, dann hat man, glaube ich, eine gute Chance, auch eine Ehe modern und feministisch leben zu können.
Ja, totale schöne Abschlussworte. Lina, wie schön, dass du heute wieder dabei warst und vielen Dank für deine Impulse. Ich finde es richtig, richtig toll und auch total inspirierend zu sehen, wie ihr eure Ehe so gemeinsam und total aktiv gestaltet habt mit klaren Gesprächen über eure Verträge, über Finanzen, aber auch zum Beispiel über Rollenbilder oder Rollenerwartungen, die ihr jeweils habt. Ich finde, dass sich die Ehe so vielleicht ein bisschen weniger nach so einem patriarchalen Ritual anfühlt, sondern wirklich nach einem Ort und einer Verbindung, an dem Liebe und Selbstbestimmung und Freiheit und Feminismus irgendwie alles zusammenkommen kann und nebeneinander Platz findet. Ich hoffe, dass diese Folge auch dir, liebe Hörerin, gefallen hat und Impulse gegeben hat und vielleicht auch Impulse deiner eigenen Vorstellung von Liebe und Verbindlichkeit und Freiheit auch nochmal unter die Lupe zu nehmen, vielleicht auch nochmal die finanzielle Unabhängigkeit zu hinterfragen oder das auch alles nochmal neu zu justieren. Schreib uns, wie gesagt, sehr gerne in die Kommentare, wie du auf das Thema Ehe blickst. Ist sie für dich noch ein patriarchales Ritual oder vielleicht schon ein feministischer Safe Space oder vielleicht auch einfach nur eine romantische Entscheidung zwischen dir und deinem Partner oder Partnerin? Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann empfehle den Podcast sehr gerne weiter, damit noch mehr Frauen selbstbestimmte finanzielle Entscheidungen treffen. Und wenn du mehr zu Linas Weg lesen möchtest, dann schau außerdem unbedingt in ihr Buch »Wie wir lieben, wenn wir uns trauen« hinein. Dort vertieft sie nochmal viele der Gedanken, über die wir heute auch gesprochen haben. Der Link ist in den Shownotes. Bis bald, liebe Lina.
Bis bald. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Community Corner.
Warum kann Buy and Hold eine gute Strategie sein?
Ja, Buy and Hold ist in dem Fall immer für viele eine gute Strategie, weil sie einfach so langfristig ausgelegt ist. Man nimmt somit am langfristigen Wachstum ein. Jahr für Jahr kann konstant dein Portfolio, kann somit dein Depot wachsen. Und die Gewinne erzielst du somit eben jährlich und du nutzt dadurch maximal den Zinseszinseffekt aus. Und deswegen ist sie auch so beliebt und sie ist halt auch so ganz einfach. Ja, weil du entscheidest dich einmal für deine Strategie, setzt sie um und lässt sie dann in dem Fall laufen. Und auch schlechtere Börsenjahre fallen dann nicht so sehr ins Gewicht, weil du die Konstanz hast und mit viel mehr besseren Börsenjahren gerade in dem Fall ausgeglichen wird. Weiterhin ist Buy and Hold in dem Fall eine sehr gute Strategie, weil es natürlich auch kostengünstig ist. Wir achten ja immer sehr auf die Kosten. Gerade wenn du in breit gestreute ETFs investierst, hast du neben den günstigen Kosten, also hast einmal geringe Kaufprovisionen, oft werden die ja subventioniert, und du hast auch geringe laufende ETF-Kosten, hast du dann natürlich auch noch deine breite Risikostreuung mit bei, was ebenfalls total gut ist. Das machst du eben einmal und musst dich danach nicht kümmern. Und was ich finde, einer der wichtigsten Punkte bei Buy and Hold auch ist, ist es halt, du musst nicht ständig mit dieser Strategie Kurse vergleichen. Du musst nicht permanent schauen, wie steht der Kurs jetzt, du musst keine Entscheidung treffen. Du hast diese Strategie und verfolgst sie. Ja, und das spart, finde ich, viel Zeit und Nerven und eben auch oft emotionale Fehlentscheidungen, weil machen wir uns nichts vor, das ist meistens der größte Renditekiller, dass wir eben nicht an unserer Strategie festhalten. Also daher würde ich immer sagen, mit Buy and Hold setzt du wirklich wirklich auf eine langfristige Entwicklung statt auf kurzfristige Vorhersagen. Du nimmst nicht nur kurzfristige Gewinne mit und hast dabei wirklich deine Emotionen und auch deine Kosten minimiert.
Das war sie, unsere 362. Folge. Wie immer freuen wir uns über Bewertungen und wenn du die Folge mit Menschen teilst. Tschüss und bis bald.